Ja, ganz herzlichen Dank. Schönen guten Morgen alle zusammen. Ich möchte euch begrüßen ganz herzlich. Ich freue mich, hier zu sein. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Danke für das Vertrauen. Und ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Adjusung Fritz, bin Deutsch-Brasilianer, verheiratet mit Damaris, habe einen Sohn, der heißt Matteo Leonardo. Die werden auch im zweiten Gottesdienst dann dabei sein. Sie lassen euch ganz herzlich grüßen. Ganz liebe Grüße auch aus Rüdinghausen, aus der Gemeinde, wo ich Pastor bin. Genau. ganz herzliche Grüße und ich freue mich, das Wort Gottes weiterzugeben. Die Überschrift eures Thema des Jahres heißt Gottes Kraft und mein Bestes. Und da werde ich auch so ein bisschen heute hineinkommen. Ich möchte euch in eine spannende Geschichte hineinführen und mal schauen, was so der Herr durch das Wort sagen wird. Vorweg möchte ich einen Bibeltext, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. In Lukas 24, Vers 45 steht, Jesus öffnete den Jüngern das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Und das wünsche ich mir von Herzen für dich, dass du heute Morgen wirklich wie ein Jünger, wie eine Jüngerin zuhörst, dass du das verstehst, was Gott dir sagen möchte, was Gott dir offenbaren möchte an diesem Tag. Ich möchte auch noch beten, Vater im Himmel, danke für das Vorrecht, das wir haben, heute Morgen Gottesdienst zu feiern. Danke, dass wir hier in Langenfeld und weltweit unterwegs sind, Menschen, die deine Botschaft verkündigen, sind Menschen im Gottesdienst und feiern deinen großen Namen, weil du unser Leben total verändert hast, weil du uns eine neue Perspektive geschenkt hast, weil du ja, uns herausgerissen hast aus der Sünde, aus dieser Welt, du hast uns herausgerissen aus Lebenssituationen und hast uns einen ganz neuen Blick gegeben, eine Perspektive, die bis in alle Ewigkeit hineinreicht, Jesus. Das ist möglich durch dich. Ich danke dir einfach dafür und bitte, dass du jetzt meinen Geschwistern auch das Herz und die Ohren öffnest, dass wir das verstehen, was du uns sagen willst an diesem Tag. Amen. Ja, ich möchte einen Bibeltext lesen. Und da steht in Lukas Kapitel 8, die Verse 40 bis 50, eine ganz bekannte Geschichte, wo ich euch hineinführen möchte. Und da steht ab Vers 40, und ich lese nach der Neue Genfer Übersetzung, als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich zu Jesus Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa 12 Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren aus schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben. Doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. »Wer hat mich berührt?«, fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Und Petrus meinte, »Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum.« Doch Jesus beharrte darauf, »Irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist.« Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht mehr unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. »Meine Tochter«, sagte Jesus zu ihr, »dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.« Und während Jesus noch mit ihr redete, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers. »Deine Tochter ist gestorben«, sagte der Mann zu Jairus. »Bemühe den Meister nicht länger.« Jesus hörte das. »Du brauchst dich nicht zu fürchten«, sagte er zu den Synagogenvorsteher. »Glaube nur und sie wird gerettet werden.« Ja, im Vers 40 steht ein Satz, der mich zum Nachdenken gebracht hat und dahin geführt hat, dass ich auch einen größeren Überblick über den Kontext noch gegeben habe. Und zwar, da steht, alle haben auf ihn gewartet. Warten ist schon mal eine gute Voraussetzung. Wenn du heute Großes von Gott erwartest, dann kann ich dir sagen, er will uns beschenken, er will uns berühren, er will eine Antwort geben auf unsere Fragen. Es ist schon mal gut, eine gute Voraussetzung, wenn Menschen warten, erwarten. Die Bibelkenner unter uns und die Bibelkenner, die uns auch zuschauen heute Morgen, die wissen, dass Jesus gerade von einer anderen Situation kam, die sich auf die andere Seite des Sees abgespielt hatte. Und zwar hatte er gerade einen Mann befreit aus seiner Situation, indem er ihm er war dämonisch belastet und er hat ihn befreit. Das war dieser Mann aus Gerasa. Und wenn man diese Geschichte kennt, weiß man, dass Jesus dann die Dämonen in den Schweine hineingefahren sind und sozusagen die sind abgesprungen und die sind im Meer und sind ertrunken. Und die Schweinehirten hatten einen riesen Verlust, wirklich einen riesen finanziellen Verlust. Sie waren erstmal erschrocken, weil plötzlich dieser Mann, der viele Jahre bekannt war und besessen war, Befreiung erlebte und wie er zu den Füßen Jesus plötzlich saß. Aber gleichzeitig hatten die einen riesen Einbruch in ihren Finanzen. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Ich lese es euch mal vor. Die Augenzeugen berichteten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Daraufhin fordert die ganze Bevölkerung von Gerasa und der Umgebung Jesus auf, ihr Gebiet zu verlassen. So sehr hat die Angst sie gepackt. Wir haben gerade zwei Verse weiter, lesen wir, dass Menschen auf Jesus gewartet haben. Zwei Verse davor haben Menschen ihn weggeschickt. Ich habe das Gefühl, dass wir uns Menschen immer wieder ganz schnell und mindestens in zwei Gruppen aufteilen. Ach, das beginnt doch schon bei Kleinigkeiten. Die einen lieben Nutella, die anderen sagen, wie kann man so ein süßes Zeug früh am Morgen essen? Die anderen lieben Fußball. Und dann gibt es die, wie Michael, der jetzt nicht da ist, die lieben einfach keinen Fußball. Das ist nichts für sie. Dann gibt es die, die gerne am Strand fahren und die sagen, wie kann man am Strand liegen in der Sonne unter 40 Grad den ganzen Tag? Das geht doch nicht. Lieber die Berge. Und die anderen sagen, wie kann man in den Bergen spazieren gehen? Wie kann man das machen? Dann gibt es die Bayern-Fans und es gibt alle andere. Ich als Brasilianer habe das sowieso mit den Bayern-Fans bis lange Zeit, wie in Deutschland, noch nicht verstanden. Und zwar habe ich mich gefragt, wie, und bestimmt gibt es auch hier ein paar Bayern-Fans hier in Langfeld. Gibt's, ich sehe, es nicken ein paar. Ich habe mich gefragt, wie kann man in Langfeld oder wie kann man in Rödinghausen Bayern-Fan sein? Das passt in meinen brasilianischen Kopf nicht, weil wir sehr regional bedingt sind. Einmal, weil ich dachte, erst habe ich gedacht, unglaublich, wie die Bayern überall verteilt sind. So, weil wer im Süden Brasiliens ist, der ist Gremio oder Inter. Der ist nicht irgendwo, wenn ich im Süden Brasilien wohne, dann bin ich nicht von einer Mannschaft, die da im Norden ist oder so. Oder wenn ich im Norden Brasiliens bin, dann bin ich gehörig zu einer Mannschaft, ich bin da regional angeschlossen. Und ich dachte eine lange Zeit, dass alle, die ein Bayern-Trikot tragen, aus Bayern kommen. Okay, habe ich dann irgendwann erkannt, dass es nicht so ist. Aber ich habe das Gefühl, oder in Deutschland ist man Bayern oder man ist gegen Bayern. Ja. Und so teilen sich die Gruppen immer wieder in zwei Gruppen. Und hier im Bibeltext sehen wir das genauso. Eine Gruppe, die nicht bereit war, ich sage mal das mit meinen Worten, die nicht bereit war, den Preis zu bezahlen. Es hat ihn viel zu viel gekostet. Und das kann auch heute Morgen so sein. Du sagst heute Morgen, ach, toller Text, aber ich habe da schon 10 Predigten drüber gehört. Ich weiß wahrscheinlich schon den Punkt 1, 2 und 3 aus dieser Predigt. Du kannst dich jetzt sagen, okay, das lasse ich mal so vorübergehen. Oder du kannst sagen, nein, ich will hören, was der Geist Gottes mir sagen will. Ich will hören, ich will offen sein. Und die Menschen aus Gerasa, die haben gesagt, nee, wir wollen nichts mehr mit Jesus zu tun haben. Und somit haben sie das Wirken Gottes, das Wirken Jesus limitiert, indem sie ihn weggeschickt haben. Und das reicht uns, das ist uns genug. Wisst ihr, wenn wir eine Begegnung mit Jesus haben, dann bedeutet das immer wieder Veränderung. Dann bedeutet das, dass etwas passieren wird. Und die Gerasener, die haben das erlebt. Und ich stelle dir die einfache Frage heute Morgen, zu welcher Gruppe gehörst du? Möchtest du mehr von Jesus oder möchtest du, dass es so bleibt, wie es ist? Die Gerasener wollten, dass die Situation sich nicht ändert. Es sollte so bleiben, wie es ist. Aber auf die andere Seite des Ufers, und so schreibt uns der Bibeltext, als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Und ich hoffe, du hast diese Erwartung auch. Du wartest auf ihn. Und dann möchte ich euch vorstellen den Jairus. In Vers 41, 42 kommt Jairus vor und ein Mann, den es nicht so gut geht. Ein Mann mit einer Not. Das Leben der Tochter scheint zu Ende zu gehen. Ein Mann, der entmutigt ist. Ein Mann, der eine Not mit sich rumträgt. Ein Mann, der eine Last auf sich trägt. Und er ist davon überzeugt, ich muss mit meiner Entmutigung, ich muss mit meiner Last, ich gehe zu Jesus. Und er kommt und er wirft sich zu den Füßen Jesus und sagt, ich brauche Hilfe. Klammern auf. Vor einer Zeit habe ich einen Blog eines Kollegen gelesen, der schrieb in seinem Blog, Fakt ist, Entmutigung wird uns immer wieder über den Weg laufen. Fakt ist, Entmutigung wird uns immer wieder über den Weg laufen. Entscheidend ist, wie reagieren wir darauf? Entscheidend ist, wie reagierst du darauf? Und Jairus, er hat eine Last, eine Entmutigung, eine Not und er kommt mit seiner Not zu Jesus. Und Jesus sagt, ja, dann lass uns losmarschieren. Wir gehen zu deinem Haus. Wir gehen zu deiner Tochter. Und er macht sich auf den Weg. Er marschiert los und wir haben einen Text gelesen, es waren unglaublich viele Menschen um ihn herum. Und dann kommt eine Unterbrechung. Jemand berührt Jesus. Etwas Ungewöhnliches passiert hier. Die Gruppe ist auf dem Weg, sie haben ein Ziel sich vorgenommen und es geschieht eine Unterbrechung, wie im wahren Leben. Wie es so im wahren Leben ist. Alle sind fokussiert auf das, was Jesus tun wird mit der Tochter von Jairus. Und dann kommt ein Zwischenfall. Es findet eine Unterbrechung statt. Und da kommt eine, ich nenne sie mal, weil der Text uns nicht beschreibt, wie sie hieß, ich nenne sie mal anonyme Frau. Da kommt eine anonyme Frau ins Spiel in dieser Geschichte. Und der Bibeltext, der beschreibt uns, dass sie alles ausprobiert hatte. Sie hat ihr ganzes Geld ausgegeben. Und ich sag's mal so unter uns, die Frau hatte nichts zu verlieren. Sie wusste, das ist meine Chance. Aber Jesus, er bleibt stehen bei dieser Geschichte, bei dieser Frau. Und ich möchte dir sagen, heute Morgen, lieber Bruder, liebe Schwester, ich möchte dir sagen heute Morgen, dass Jesus niemanden übersieht. Auch wenn die Masse so groß ist, auch wenn du glaubst, dein Pastor übersieht dich, deine Ältesten übersehen dich, Menschen, die du lieb hast, hast du nicht mehr diese Stellung, die du vielleicht mal hattest. Und vielleicht auch in der Gemeinde, du bist so am Rande, du fühlst dich so am Rande. Ich möchte dir heute Morgen zusprechen und ich möchte dir sagen, Jesus übersieht dich nicht. Amen. Und wisst ihr, was Jesus macht? Er stoppte das ganze Geschehen, diesen ganzen Marsch, um diese Frau aus der Anonymität herauszuziehen. Und er fragt, wer hat mich berührt? Und Petrus, ja, der ist immer der, der sich so erst meldet und sagt, Jesus, dich berühren doch gerade hunderte von Leuten, ständig berührt doch dich jemand. Aber er wusste, da hat mich jemand berührt mit einer anderen Motivation und er hat Heilung erlebt mit einem tiefen Glauben. Und er holt diese Frau aus der Anonymität heraus und gibt diese Frau eine neue Position. Mit welchen Worten hat Jesus diese Frau angesprochen? Meine Tochter. Nicht, wer bist du denn? Jesus holt diese anonyme Person heraus und gibt dieser Person eine neue Stellung. Und er sagt, meine Tochter. Meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Ihr Vertrauen wird von Jesus bestätigt. Und ich möchte dir sagen, Jesus übersieht niemanden und er übersieht auch deine Situation nicht und er geht nicht einfach an dir vorbei. Auch wenn du heute Morgen mit vielen Fragen gekommen bist, dann öffne dein Herz, der Geist Gottes, er will dir Antworten geben. Sei offen dafür. Und Jesus, er möchte auch das, was, mal Klammern auf, das, was er hier mit dieser Frau genommen hat, das ist das, was wir, wenn wir Jesus Christus auch annehmen als unser Heiland und Erlöser, er gibt uns eine neue Position, er zieht uns aus der Anonymität heraus und er gibt uns eine neue Stellung, und zwar der Kindschaft. Wir sind seine Kinder, Kinder Gottes, Tochter, Töchter, Söhne Gottes. Als ich in Rüdinghausen meinen Dienst gestartet habe und von Berühr, das sind schon 10 Jahre, hatte ich unheimlich viel, bin ich mit einer Motivation herausgegangen und dachte, jetzt wird Erweckung in Rüdinghausen starten. Ich komme hier. Und vielleicht auch durch meine Biografie und durch dem, was ich erlebt habe, weil ich auch gerade erlebt habe, wie wirklich in ein paar Jahren eine Gemeinde von 0 auf 800 Menschen wächst in São Paulo und unheimlich viel mit Gott auch erlebt habe. Ich gehe nach Schwenningdorf und ich kann euch sagen, mein erstes halbe Jahr, fuhr ich durch die Gegend, war eher deprimierend und sagte, es ist nichts passiert. Und dann schenkt mir Gott eine Begegnung. Und ich habe dieser Frau gefragt, ob ich das erzählen darf, irgendwann schon, habe ich gefragt. Und ich habe eine Begegnung. Ich musste mir als Börianer hatte ich nicht viel Geld und ich habe mir gesucht, wo gibt es ein günstiges Auto. Und ich habe tatsächlich ein Auto gefunden, das in der Nähe von dort, wo wir wohnten, war. Und ich begegne jemand, eine Frau macht die Tür auf und sie steht da und ich merke, das gibt einen Grund, warum sie dieses Auto verkauft. Das war ihr Zweitwagen. Und wie es oft so ist, es gibt Situationen, denkst du, jetzt könntest du mal was sagen von Jesus und so weiter, aber passt ja auch nicht in diesen Augenblick. Es war nicht der Moment gewesen, aber es hat sich herauskristallisiert, dass diese Frau gerade in einer schweren Situation war und ihr Mann hatte gerade einen Schlaganfall und saß da und war in einer ganz schweren Lebenssituation, Mitte 40. Ein paar Tage später habe ich die Frau, nachdem ich das Auto erworben habe, habe ich die Frau gesehen, wie sie mit dem Hund spazieren gewesen war. Ich dachte, ich muss was tun, habe diese Frau, habe den Muttern gehabt, habe ihr ein Buch geschenkt, was wir damals gerade als Gemeinde dabei waren zu lesen. Und wisst ihr, wie Gott ist? Gott übersieht nämlich Menschen nicht und er übersieht ihre Not nicht. Diese Frau hat angefangen, dieses Buch zu lesen, hat aus ihrem Keller eine Bibel rausgekramt, die sie irgendwo verpackt hatte und hat geguckt, passt das denn, das, was im Buch hier steht, passt das denn auch, was die Bibel schreibt, und sie entdeckt, wer Jesus ist. Sie macht sich auf den Weg, um die Geschichte kurz zu machen. Heute ist sie voll integriert, macht einen hervorragenden Dienst, hat immer noch mit einer Last, die sie durch das Leben geht, aber mit einer ganz anderen Perspektive, weil sie Jesus in ihr Leben hat. Und Jesus hat diese Frau nicht übersehen. Amen. Und so übersieht er uns nicht, so übersieht er unsere Lebenssituation auch nicht. Menschen sehen nämlich das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. Jesus, er sieht das, was kein Mensch sehen kann. Er sieht in die Tiefe deines Herzens hinein. Es geht weiter. Jairus bekommt diese ganze Geschichte mit. Wow. Jemand, der nicht mal gefragt hat, der nur den Saum des Gewandes berührt, der erlebt Heilung. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie er schon den Spielplatz aufbaut, wie er schon Pläne macht, welche Ausflüge er mit seiner Tochter machen kann demnächst, dass er in den Zoo geht oder weiß nicht, was er machen wollte. Er hat Pläne, er stellt sich das schon vor, er freut sich, wenn Jesus, der jemanden heilt, der nur den Saum des Gewandes berührt hat, umso mehr, wenn er gesagt hat, er macht sich auf den Weg zu meiner Tochter, der wird sie berühren, der wird sie heilen. Da passiert etwas in sein Herz. Da entsteht Hoffnung, es entsteht eine Perspektive. Und ich zitiere wieder, Fakt ist, Entmutigung wird uns immer wieder über den Weg laufen. Er ist total motiviert, er ist total begeistert, er ist total dankbar auf das, was kommen wird. Und dann lesen wir in Vers 49. Während Jesus noch mit ihr redete, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagte der Mann zu Jairus. Bemühe den Meister nicht länger. Wow, was für eine Nachricht. Was für eine Nachricht. Da kommt jemand und bringt die Nachricht und sagt, bemühe den Meister nicht länger. Schmerzliche Erfahrungen, die wir in unser Leben haben, die hinterlassen Spuren. Ich möchte dir auch sagen, Gott kennt deine Biografie. Und wo ich am Beten war in der Woche, am Vorbereiten für diese Predigt, Gott kam mir auch so ein paar Gedanken noch dazu und sagte, Gott, ich sollte das dann heute Morgen sagen, Gott kennt deine Biografie und Gott kennt deine Ehe und Gott kennt auch deine gescheiterte Ehe. Gott kennt deine Geschichte, die Vergewaltigung ist schon lange her. Sie hat tiefe Spuren in dir hinterlassen, aber er hat dich nicht übersehen. Gott kennt deine Not, die Aussagen deiner Familie und die Worte, die dein Partner jeden Morgen dir sagt, die zermürben dich zutiefst, aber Gott hat dich nicht übersehen. Und du hast Angst vor deiner Vergangenheit, aber Gott möchte dir sagen, hab keine Angst, ich bin mit dir und deine Zukunft sieht anders aus. Klammern zu. Fakt ist, Entmutigung, sie läuft uns immer wieder über den Weg. Dieser Mann hat eine Not. Diese Not hat auch einen Namen. 12 Jahre alt war sie gewesen. Und dann kommt diese zerschmetternde Nachricht. Deine Tochter ist gestorben. Hier bricht eine Welt zusammen. Hier bricht eine Welt zusammen. Ein Mann, der fällt innerlich auseinander. Er sagt nichts anderes als, lieber Jairus, es ist zu spät für deine Tochter. Es ist zu spät für deine Lebenssituation. Es kam die Stimme der Entmutigung. Und ich möchte dir sagen an dieser Stelle, ich glaube nicht, dass wir verpflichtet sind, auf die Stimme der Entmutigung zu hören. Amen. Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht verpflichtet sind, auf die Stimme der Entmutigung zu hören. Und dann kommt die zweite Stimme, das ist die erste Stimme. Die erste Stimme sagt, es ist zu spät, es lohnt sich nicht mehr, dreht um, geht einen anderen Weg. Es hat keine Hoffnung. Und die Stimme 2 sagt, das sind die Worte Jesu, verzweifle nicht, vertraue mir ganz und gar und deine Tochter wird gerettet werden. Das ist die zweite Stimme. Was sagt diese zweite Stimme? Diese zweite Stimme sagt, mein Lieber, meine Liebe, es ist nicht zu spät. Vertraue nur, ich werde eingreifen. Und die Frage ist, die wir uns stellen müssen, ständig im Alltag, wirklich immer wieder, höre ich auf Stimme 1 oder höre ich auf Stimme 2? Diese Frage wird uns immer wieder im Alltag gestellt. Jairus Wunder beginnt damit, dass er auf die richtige Stimme hört. Ich möchte auf die Stimme des Meisters hören. Ich möchte auf die Stimme hören, die mich auf den richtigen Weg führt. Und das Wunder beginnt, indem Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin ja ganz an der Grenze in Brasilien aufgewachsen, an der Grenze mit Argentinien. Deshalb konnte ich mir gestern auch mit den spanischen Besuchern ein bisschen unterhalten, mit einem Portuñol. Und an diesem Ort, wo ich aufgewachsen bin, das sind 10 Kilometer von diesem Riesenfluss, der Uruguay heißt. Wenn ihr so auf eure Landkarte das mal so auf dem Bild habt, es gibt so zwischen, im Süden Brasiliens gibt es einen Riesenfluss, der heißt Rio Uruguay oder Uruguay-Fluss, nachdem auch das Land benannt ist oder auch andersrum. Und mein Vater und ich, wir hatten eine Gewohnheit. Samstagnachmittag war der Tag, wo wir beide immer angeln waren. Eine ganz tolle Sache. Das wussten wir schon, nachdem das Geschäft wurde immer um 12 Uhr geschlossen. Dann habe ich schon Würmer gesucht oder habe irgend Sachen gesucht, damit wir los konnten. Spätestens um 14 Uhr saßen wir im Boot und waren da auf diesem Fluss und haben geangelt. Und das habe ich, als wir hatten auch an diesem Fluss, hatten wir ein kleines Häuschen und da hatten wir unser Boot und das war eigentlich so ein Ort, einfach wo wir uns auch immer wieder zurückgezogen haben. Und es war ein Tag wie alle anderen, wir hatten da ein kleines Boot, das man mit der Hand auch betätigt hat und wir hatten ein größeres Boot. Und ich war da so 14, 15 gewesen, glaube ich, und ich bin immer gerne auch mit einem kleinen Boot rausgefahren, weil ich oft meinte, ich muss jetzt noch ein bisschen länger bleiben, muss noch ein bisschen länger angeln. Und ich war mit einem kleinen Boot, mein Vater war hatten den Tag noch ein paar Freunde mitgenommen und war in einem größeren Boot. Und wir merken, es kommt ein Sturm. Und wie es so ist, wenn man 14, 15 ist, ich sagte, Papa, ich komme gleich. Er sagte, Junge, es wird Zeit, wir müssen jetzt runter, es kommt ein Sturm, es kommt ein starker Regen, wir müssen runter. Das könnte gefährlich werden. Und weil es gerade Zeit war, wo es sehr trocken auch war, es war jetzt nicht viel Regen, war der Pegel von Fluss war niedrig gewesen und man musste, um an dem Rand wieder ranzukommen, musste man ein paar Steine, auch Riesensteine, aus dem Weg fahren. Und wer schon in Südamerika mal war, so ein Sommerregen, der hat schon was in sich. Da kommt plötzlich so viel Wasser runter und es ist so stürmisch, es ist viel Wind und das sollte man eigentlich nicht mehr mitten auf dem Fluss sein. Der Fluss hat 1000 Meter Breite an den Ort, wo wir gelebt haben. Und als Brasilianer darf man natürlich nur bis zur Mitte gehen. Bis zu 500 Meter. Und natürlich waren wir immer bis so an der Grenze. Weil ansonsten wären die Argentinier, das durfte man in damaliger Zeit noch nicht auf die andere Seite angeln. Aber Ajusung war da. Hab immer wieder geguckt. Ach, ich angel noch mal. Und man will ja immer angeben. Hoffentlich fange ich jetzt den größeren und so weiter. Dann kann ich noch ein bisschen angeben und so weiter. So war die Situation. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie Ajusung nämlich zu spät losgefahren ist. Und ein riesen Sturm kam und ich mir die Hände, wir hatten auch einen Motor und so weiter, aber ich war eben gerade, wie nennt man das nochmal? Mit Ruder unterwegs. Und ich habe mir wirklich, meine Hände waren am Ende des Geschehens wirklich blutig, weil wenn man dagegen, gegen den Strom geht, ist das nicht so einfach. Aber wisst ihr, was entscheidend war? Entscheidend war mein Vater. Der hat immer wieder geschrieben, du schaffst das schon. Natürlich hat er mir auch so eine kleine Lektion erteilen wollen. Er wusste, wenn irgendwas schief geht, dann düst er los und er holt mir da raus. Alles gut gegangen. Aber ich habe auf diese Stimme gehört und immer wieder gesagt, Ajusun, du schaffst das schon. Komm, gib Gas, Junge, schaffst das. Und oft ist man in unser Leben genauso, man ist eigene Wege gegangen, man ist Wege gegangen, die vielleicht gar nicht von Gott gewollt sind oder geplant waren. Man hat seinen eigenen Kopf durchgesetzt und man rät in Situationen hinein. Aber Gott, er verlässt uns nicht. Und er sagt, mein Sohn, ich stehe zu dir, ich bin bei dir. Ich verlasse dich nicht. Ich werde dich ans Ziel bringen. Und das hat mir mein Vater auch, indem er mich geleitet hat, gesagt, jetzt ein bisschen rechts, links, du schaffst es schon. Es hat auch schon geregnet. Du schaffst das. Und so ist auch Gott. Er spricht in unsere Lebenssituation immer wieder hinein. Hey, mein Sohn, ich stehe zu dir. Und entscheidend ist immer wieder, Auf welche Stimme hörst du? Die Umstände sind oft nicht so, wie man sie sich vorstellt. Aber entscheidend ist, dass du auf die Stimme des Meisters hörst. Der sagt zu dir, fürchte dich nicht. Amen. Der sagt zu dir, fürchte dich nicht, hab keine Angst, ich bin mit dir. Mein dritter und letzter Punkt. Immer wieder erlebe ich auch in meinem Leben, dass es entscheidend ist, mit wem ich unterwegs bin. Wer sind diese Stimmen, die in mein Leben hineinsprechen? Und ich habe mich für mein Leben entschieden, mit Männern und Frauen unterwegs zu sein, die eher wirklich eine Vision für das Reich Gottes haben und die nach vorwärts gehen wollen, die nicht so diese typische Miesepeter sind, die in allem immer alles schlecht finden. Ich habe mich ganz klar entschieden, ich will mit Menschen unterwegs sein, die genau das Gegenteil sind und die nicht abhalten von dem, was Gott tun will. Und es ist so entscheidend, dass wir darauf hören und schauen, mit wem wir unterwegs sind, mit wem verbringe ich meine Zeit, wer beeinflusst mein Leben. Ist es das Wort Gottes? Sind es Menschen, die eine Perspektive haben, die leben, wie das Wort Gottes uns das auch verkündet? Oder werden wir beeinflusst von Menschen, die eigentlich gar keine geistliche Haltung haben, die vielleicht gute Ratschläge haben, aber die uns eigentlich wegbringen von dem, was Gottes Stimme ist, von dem, was Gottes Plan für mein Leben ist? Auf wem hörst du? Und ich habe mich entschieden dafür, ich habe gesagt, natürlich kann man die nicht aus dem Weg gehen und man lebt mit Menschen, die auch so sind, aber ich will derjenige sein, der den Unterschied macht. Ich will sie beeinflussen, statt dass sie mich beeinflussen. Und ich kann euch eins sagen, das funktioniert. Du brauchst viel Geduld, du brauchst viel Kraft, aber es braucht vielleicht auch eine Entscheidung von dir, aber es funktioniert mit Gottes Hilfe, dass du derjenige bist, der Menschen beeinflusst. Ich habe euch erst gesagt, ich liebe Fußball. Meine Frau hat ein paar Tickets besorgt für ein Spiel in Rüdinghausen. Wer Rüdinghausen kennt, ist ein ganz kleiner Kaff, 10.000 Einwohner, aber wir haben ein riesen Stadion für unsere Verhältnisse. Da passen ein Drittel von Rüdinghausen passt im Stadion. Da passen 2.500 Personen hinein. Und letztes Jahr habe ich auch davon schon erzählt, wie wir so ein Fußballtrainingslager haben und so weiter. Und es gab ein Spiel, Rüdinghausen ist übrigens jetzt in der 4. Liga aufgestiegen. Wir sind in der 4. Liga, Regionalliga. Aber irgendwann waren wir noch in der 8. Liga und wir hatten ein Spiel mit Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld in unserer Gegend wer nicht Bayern-Fan ist, nicht Schalke-Fan ist, ist Arminia Bielefeld-Fan. Da sind viele Arminia Bielefeld-Fans und wir hatten ein Spiel und ich wollte da gerne hin und meine Frau hat die Tickets besorgt. Das war keine gute Entscheidung gewesen, weil sie nämlich Tickets besorgt haben, die waren gerade in diesem Block, der zu den Arminiern gehörte. So, wir hatten 3 Tickets und wer mich kennt, ich kann mich beim Fußball nicht zurückhalten. Nein, das kann ich nicht. Und ich hatte schon ein paar Sprüche gebracht. Wir waren eigentlich viel besser im Spiel. Und meine Frau, die hat schon immer so mit dem Knie gemacht. Jetzt beruhig dich doch bitte. Sei nicht so laut, musst du das sagen? Und die Jungs hinten, die haben auch schon immer Sprüche gebracht. Und ich habe Sprüche zurückgebracht und war immer noch im grünen Bereich, bin ja auch Pastor, bin ja ein Vorbild. Aber ich konnte es mir nicht, ich musste es rauslassen. Und wie es so ist, ist ein Tor gefallen. Und glaubt mal, wer das Tor geschossen hat. SV Rüdinghausen. Und SV Rüdinghausen hat dieses Tor geschossen und Adjuso konnte sich nicht natürlich zurücklassen. Ich bin aufgesprungen und gesagt, ja, Tor! Und meine Frau schon, die zieht schon unten. Setz dich doch hin, Mann. So. Und das Spiel war richtig gut. In dieser Zeit, wir hatten der ganze Block war hier von den Arminia Bielefeld-Fans. Und wir hatten die erste 3 und danach gab es nur noch Fans von Arminia. Und wir hatten an dem Tag auch von den kleinen Bambinis, das sind die kleineren, die hatten auch auf den anderen Platz ein Spiel gegen Rüdinghausen, die waren mittlerweile auch runtergekommen und die haben sich sozusagen neben uns hingesetzt. Die ganze Mannschaft, 15 Kinder, vielleicht auch 20 Kinder mit Auswechselspieler und laut noch Eltern, die kamen auch noch dazu und die haben sich sozusagen auch neben uns gesetzt und wir waren jetzt umzingelt von Arminia Bielefeld-Fans. Wieso ist das zweite Tor ist gefallen? Für Rödinghausen. Und ich bin aufgesprungen und ihr werdet es nicht glauben. Plötzlich ist noch jemand aufgesprungen, meine Frau. Und die Kleinen, die Bambinis, die gucken uns schon an. Und ich denke, was passiert denn jetzt? Und wie es sein musste, wir haben das dritte Tor geschossen. Und ich war natürlich total euphorisch, ich war natürlich am Jubeln. Und da war nicht nur ich am Jubeln, meine Frau war am Jubeln, ein Jugendlichen, den wir noch mitgenommen haben, war am Jubeln. Und die Bambinis waren am Jubeln. Plötzlich waren die für uns. Warum erzähle ich das? Das hört sich jetzt so banal an und so lustig auch an. Aber wir können durch unser Sein, durch das, was wir tun, wir können beeinflussen, wir können Akzente setzen. Wir können den Unterschied machen, da wo Gott uns hingestellt hat. Das ist jetzt mit Fußball ein Beispiel nur. Bitte setzt auch nicht alles um, sieht jetzt nicht die Arminia als die große Gegner oder so. Nein, es geht hier um das Prinzip, dass wir als Söhne und Töchter des Lichts den Unterschied machen. Dass wir nicht hören auf die Stimme der Entmutigung, sondern dass wir uns entscheiden und hören auf die Stimme des Meisters, die sagt, fürchte dich nicht. Amen. Sag das mal deinem Nachbar, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ja. Jesus, er lädt uns ein, auch heute Morgen. Vielleicht war das ein prophetisches Wort, dass jemand wirklich aus der Anonymität auch heute Morgen, dass Gott dich in eine neue Position hineinführen möchte. Auch die anderen Sätze, die ich erst gesagt habe, zur Ehe. Vielleicht hat Gott gerade in deine Situation hineingesprochen. Und ich möchte dich ermutigen und möchte die Worte von Jesus dir zusprechen. Fürchte dich nicht, der Herr ist mit dir. Und höre auf die Stimme Gottes, höre auf seine Anweisung. Ich möchte bitten, dass der Klavierspieler kommt und dass wir aufstehen. Ich möchte noch für uns beten. Und möchte noch zwei Gedanken weitergeben. Ich möchte dir sagen heute Morgen, dass Jesus dich hört. Jesus, er hat den lauten Hilfeschrei von Jairus gehört und gesehen. Aber ich möchte dir auch sagen, dass Jesus auch hört das Nonverbale, wie bei dieser Frau, dieses Leise, dieses nicht Ausgesprochene. Vielleicht gehörst du nicht zu den Leuten, die so laut vielleicht schreien oder den Mut hatten wie ein Jairus, der sich zu den Füßen Jesus geworfen hat. Aber ich möchte dir sagen, Jesus hört dein Gebet. Und ich möchte dir noch eine zweite Sache sagen, dass Jesus mehr für dich hat. Diese anonyme Frau, sie wollte nur die Heilung in Klammern. Aber Jesus, er hat ihr nicht nur geheilt, sondern Jesus hat ihr aus dieser Position herausgebracht und hat ihr noch viel mehr gegeben. Er hat sie als Tochter benannt. Er hat ihn in eine neue Position hineingebracht. Jairus wollte nur, dass Jesus die Tochter von Kranken heilt, von der Krankheit heilt. Aber Jesus hatte noch viel mehr für Jairus. Ja, und wenn ihr die Geschichte heute Nachmittag weiterliest, wir haben sie erst nicht durchgelesen bis zum Ende. Jesus hat sie nicht nur von der Krankheit geheilt, sondern Jesus hat sie von den Toten auferweckt. Jesus hat mehr. Viel mehr, als wir uns oft vorstellen, viel mehr, als wir bitten. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich aufmachst heute Morgen und hörst allein auf die Stimme Jesu. Ach Jesus, es ist wahr und es ist Fakt, immer wieder wird Entmutigung stattfinden. Und Jesus, du selbst hast gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber dabei wollen wir nicht beibleiben, wir wollen an deine Verheißung festhalten, denn du sagst, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, Jesus. Und darauf stellen wir uns auf diese Verheißung.
wir bleiben nicht bei der Angst stehen. Und wir bleiben nicht bei der Stimme Nummer 1 stehen, indem wir entmutigt werden, sondern wir hören auf deine Stimme, die sagt, fürchte dich nicht. Und wir wollen uns aufmachen und wir wollen uns hingeben. Und wir wollen vertrauen, dass du kannst, Jesus. Und das lesen wir in dein Wort. Das ist die Voraussetzung, damit du den Unterschied durch uns machen kannst, dass wir dir vertrauen. Und du wirst Großes tun. Halleluja. Halleluja, Jesus. Ich möchte jetzt einfach bitten, dass du deine Hand groß gerade hochhebst, wenn du heute Morgen einen Punkt in dein Leben hast, wo Gott dich herausgefordert hat, wo er gerade konkret in dein Leben hineingesprochen hat. Ich möchte dich ermutigen, einfach das jetzt auch signalisieren, und ich möchte für dich beten. Danach werden wir noch ein oder zwei Lieder auch singen gemeinsam, und dann darfst du auch nach vorne kommen. Es wird ein Team geben von Seelsorger, von Menschen, die einfach da sind für dich, wo du da einfach auch mit deinen Anliegen einfach kommen kannst. Gibt es jemanden, dass ich jetzt beten kann von hier vorne? Danke, 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 danke. Jesus, du siehst diese vielen Hände. Oh Jesus, erbarme du dich, greif du ein. Greif du ein, Jesus, gerade jetzt. Gerade jetzt, Jesus. Jesus, und alle, die es jetzt auch nicht, sich nicht getraut haben, ihre Hand zu erheben, Jesus. Aber du kennst sie. Du weißt, was sie brauchen, Jesus. Du willst Menschen aus der Anonymität herausnehmen und in eine neue Stellung hinein, in eine neue Position. Und du sprichst uns an, mein Sohn, meine Tochter, fürchte dich nicht. Dein Glaube hat dich gerettet, Jesus. Und du kennst die Not, die Menschen gerade stehen. Du kennst gerade, was sie brauchen, Jesus. Und ich bitte einfach, dass du jetzt kommst mit deiner Kraft des Heiligen Geistes, dass du kommst und Situation einfach veränderst, Jesus. Jesus, du kennst unser Nonverbales, aber du kennst auch unser lauter Hilfeschrei, Jesus. Und wir bitten dich, erbarme dich, greif du ein, Jesus, gib du Antwort, Jesus. Und wir haben es immer wieder erlebt, du übersiehst niemanden. Du hast auch keinen heute Morgen übersehen. Keiner geht in diesen Gottesdienst unter. Du bist da, Jesus. Und ich danke dir einfach dafür von Herzen. Halleluja. Halleluja. Und wenn du es auf dem Herzen hast, dann darfst du einfach kommen, Gebet in Anspruch nehmen. Wir wollen noch gemeinsam singen. Ihr dürft kommen. Und du darfst Antwort geben. Wisst ihr, es ist so schade, wenn Gott oft zu uns redet und wir nicht reagieren und wir nicht Antwort geben. Es ist so wichtig, dass wir eine Antwort auf das Reden Gottes geben. Seid gesegnet, ihr Lieben.